25. November, 23.37 Uhr. Wir sind ziemlich genau 72 Stunden in Bilbao, Jaycee. Fühlt sich irgendwie länger an.
Ja, es sind 72 sehr volle Stunden.
Ja.
Viel passiert, dann fühlen sich Zeiträume länger an.
Ist das so?
Ja.
Aber auch nur im Rückblick, oder?
Ja.
Weil ich glaube, im Umkehrschluss, wenn mich jetzt heute Morgen jemand gefragt hätte, wie lange seid ihr denn jetzt schon in Bilbao, hätte ich jetzt gesagt, so 2 Tage.
Das stimmt.
Also es fühlt sich nicht so an, als hätten wir jetzt hier, wären wir hier schon so lange. Verrückt. Ja. Wirklich verrückt. Und wir haben in der letzten Folge eigentlich, die haben wir aufgenommen direkt nach Ankunft quasi im Hotel. Mhm. Podcast-Equipment aufgebaut, losgepodcastet, weil wir gedacht haben, diese Anreise, das ist so das Highlight dieser gesamten Reise. Deswegen nehmen wir da gleich eine Folge zu auf. Und jetzt stellt sich heraus, wir müssen doch zwischendurch jetzt nochmal eine machen, weil wir das alles nicht in einem Wochenrückblick machen können. Denn es sind eine Menge lustige, spannende und auch irgendwie unterhaltsame Dinge passiert. Magst du vielleicht gleich einfach mal loslegen? Willst du erst einen Gesamtüberblick verschaffen oder willst du einfach zeitlich irgendwie am Freitagabend oder so einsteigen?
Ja, also wir haben ja aufgehört in der letzten Folge, damit sind wir hier angekommen und dann pennen gegangen sind nach unserer Anreise. Und was ich noch verschwiegen habe, glaube ich, direkt an dem Abend haben wir natürlich hier schon mal das Hotel gesehen und wir haben den Aufzug gesehen. Das ist ein Aufzug. Oh, oh, oh. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Aufzug. 10 Stockwerke hoch.
Du musst jetzt aufpassen, wie sehr du schwärmst, sonst muss ich die Folge nachher mit erotischen Inhalten kennzeichnen. Oder
so.
Nee,
so 10 Stockwerke hoch, komplett aus Glas. Man auch richtig schnell, man fährt dann dort praktisch hoch und runter und man fährt an so Steinen vorbei, die praktisch an der Decke hängen, also an so riesigen Felsbrocken praktisch. Und also echt ein richtig cooler Aufzug. Und auch von außen sieht es richtig schön aus, wenn man halt diese Kabinen sieht und die sind halt wirklich von 3 Seiten aus Glas. Also bestaunt, dass man auf unserem Instagram-Account, da werde ich das Video mal hochladen demnächst, ein sehr, sehr, sehr cooler Aufzug. Das ist direkt am ersten Tag natürlich noch aufgefallen. Das ist dann auch fast so, wenn man was vergessen hat oder so, dann freut man gar nicht traurig.
Weil man noch mal Aufzug fahren muss.
Genau, das ist so viel zu diesem Aufzug. Und der Blick, der ist uns natürlich auch sofort aufgefallen. Wir können hier direkt auf den Fluss schauen und das ist auch direkt am ersten Abend noch ins Auge gefallen.
Ja. Also man muss insgesamt sagen, dass wir sind ja auf Einladung von Atletico und das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr unfassbar. Das hat so ein bisschen Premieren-Feelings, Feeling-Vibes, finde ich. Das ist jetzt nicht so die Kategorie an Hotel, wo wir regelmäßig verkehren, sagen wir es so. Ja.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Und von den Airbnbs und anderen Orten, die du manchmal so für unsere Reisen buchst, will ich gar nicht sprechen. Also ich denke, zwischen der blutdurchtränkten Matratze.
Ja, die übertreibst du auch immer noch. Die war nicht durchtränkt.
Wie denn?
Das habe ich in Chaos auf Augenhöhe schon gesagt, die war befleckt.
Aber
nicht
mit
so,
Blut.
Dass man die hätte ausbringen können.
Nein, aber sie war mit Blut befleckt.
Ja.
Nicht besprenkelt.
Nee, schon befleckt, aber auch nicht getränkt.
Gut, ich wollte nur sagen, welche Menge an Blut auch immer sich damals auf dieser Matratze befunden hat. Die Matratze war ja nicht das einzige Problem in diesem Etablissement. Im Vergleich zu dem, wo wir jetzt nächtigen dürfen, ich wollte gerade sagen, es ist ein Quantensprung. Ja. Aber das ist es ja nicht, ne? Nee. Es ist also mehr als ein Quantensprung. Es sind viele Quantensprünge. Ja. Sehr, sehr viele. Ja. Andere Größenordnung. Genau. Nein, ganz, ganz tolles Hotel und auch insgesamt muss man sagen, sind riesig, riesig bemüht, dir wirklich Athletik sehr, sehr schmackhaft zu machen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Aber erzähl du weiter. Wie war dann die erste Nacht? Können wir uns sparen? Ich weiß, dass du sehr, sehr gut geschlafen hast. Das hat dir richtig gut getan. Du hast auch morgens dann den ersten hast du gar nicht so lange schlafen können, weil wir uns da morgens ja gleich das war unser erster Termin am Samstagmorgen, wir haben uns mit Galder getroffen.
Stimmt.
Galder ist der gute Mensch, der das Ganze organisiert insgesamt, der das für Athletik auch hier unter anderem innerhalb der Foundation, die das Fußballfilmfestival Thinking Football organisiert und plant und begleitet und betreut. Und das ist der Mensch, der uns eingeladen hat.
Ja.
Ja, und mit dem haben wir uns morgens um 9:30 getroffen, hat seinen Sohn dabei gehabt und wir haben ein bisschen Smalltalk gemacht, eigentlich nur um kurz zu besprechen, wann wir uns den Sonntag dann zum Fußballgucken treffen.
Genau.
Und haben dann aber spontan umgeplant und du hast ihn überzeugt, mit ihm an einen anderen Ort zu fahren und zwar schon am Samstag.
Ja, also wir hatten ja vorher schon recherchiert und für den Samstag gab es ja einmal diese, ich kann es nicht aussprechen, aber es ist an der Küste praktisch im Golf von
Biscaya. Du musst es aussprechen.
Ich weiß nicht mal, also ich habe gerade es gar nicht im Kopf.
Du weißt nicht, wie der Ort ist, dann sage ich, zeige ihn dir, du kannst schon mal weiter erzählen.
Ja, ja. Das ist eine Art Insel direkt an der Küste, also so eine steile, felsige Küste und dort ist eben eine Insel und auf dieser Insel, also da kann man über so eine Felsbrücke drüber, geht es dann sehr, sehr, sehr viele Treppen hoch zu so einer Kirche. Also es gibt schon sehr, sehr meine Ziele in Osteuropa-Vibes. Oh Gott. Gastelugatsche.
Oh, gut. Ja. Ich glaub, also ich bin ja jetzt auch nicht der absolute Experte, aber das klang ziemlich genauso wie...
Gastelugatsche.
Ja.
Ein sehr, 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 sehr krasser Ort. Also einer dieser Orte, die ich auf so einer Osteuropa-Tour hätte auswählen können. Ja. Wie gesagt, über ganz, ganz, ganz viele Treppenstufen geht es dann diese Insel hoch zu so einer Kirche ganz oben. Die hatten wir gar leider gar nicht Zeit abzulaufen, aber wir konnten praktisch von der von den Felsen aus dort sehr cool runtergucken. Und das war extrem spektakulär. Ja, wir hatten, wie gesagt, nicht so viel Zeit dort, aber trotzdem hat sich definitiv gelohnt und wäre auch ein Ort, wo wir normalerweise wahrscheinlich gar nicht hingekommen wären, weil es eigentlich keine richtige ÖPNV-Anbindung gibt. Das heißt, das ging nur dank Galdea.
Genau, der uns nicht nur hingefahren hat, sondern der, nachdem uns angeboten hat, dass er uns hinfährt, wie gesagt haben, da du ja in keinen Verbrenner steigst, er gesagt hat, dann bräuchte er etwas mehr Zeit, weil er muss noch ein Elektroauto besorgen.
Ja.
Und hat auch das dann noch hingekriegt.
Ja.
Es ist einerseits so unfassbar unangenehm manchmal irgendwie so ein bisschen, aber gleichzeitig sehe ich natürlich immer deine Freude und glaube auch irgendwie, das ist tatsächlich... Galdea Freude macht, dir Freude zu machen.
Er meinte ja auch schon, er hatte schon kompliziertere Gäste als mich.
Das hat er auch gesagt.
Ja.
Ja, stimmt.
Also dieser Ort, riesige Empfehlung. Eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie muss ich da auch nochmal hin diese Stufen hochlaufen. Und warum wir so wenig Zeit hatten dort, der Grund dafür war eigentlich, dass am Abend noch ein Fußballspiel war, wo ich hin wollte, vom Frauenteam von Athletic Bilbao gegen CFF Madrid. Und die spielen in einem Stadion, das meine Aufmerksamkeit erregt hat, weil dort eine Seite des Stadions umgeben ist von einem Bogen aus dem alten Stadion von Athletic Bilbao. Und das wollte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Deswegen wollte ich unbedingt noch zu diesem Spiel. Und da sind wir dann auch zusammen hingefahren.
War in dem Moment klar, als wir diesen Bogen gesehen haben. Oder das Foto von dem Stadion. Ja. Weil man sofort irgendwie den Eindruck hatte, die Frauen spielen erstmal in aus deinen Kriterien beurteilten Stadionkontext so ein bisschen in dem attraktiveren Stadion als die Herren.
Ja.
Und als dann noch rauskam, dass dieser spezielle Bogen, den man dort auf der Tribüne sieht, also sieht aus wie so ein Stahlträgerkonstrukt von so einer Brücke oder irgendwie sowas, könnte man sagen, sieht das so ein bisschen aus, dass das der Originalbogen vom alten San Mames Stadion ist, das war nach all dem Input, wir kommen ja gleich noch zum Athletikmuseum, aber rund um diese Zeit spielte sich das Ganze ja irgendwo so ein bisschen mit ab. Das war schon ziemlich spektakulär.
Ja.
Und von daher war ich da sehr froh, dass du diese Wahl, also ich war sowieso froh schon, dass du die Wahl getroffen hast, aber im Laufe des Tages, so mit dieser Historie des Vereins verbunden, dann da nochmal, das war schon sehr speziell. Das war, als wenn du es geplant hättest, so ein bisschen. War richtig gut. Ja. Aber erzähl weiter.
Ja. Dann haben wir dort das Spiel gesehen. Es gab leider einen Spielerinnenkreis und es gab auch nur Plastikflaschen zu trinken. Also
und es war scheiße kalt.
Ja, aber das
beziehungsweise kann windig.
Dafür kann ja der Verein nichts.
Dafür kann ja das Verein. Ja, das ist mir schon klar. Ja.
Aber wie gesagt, das Stadion war sehr, sehr cool wegen dieses Bogens. Und in der Halbzeit konnten wir noch mit einer Spielerin von Athletik sprechen, die Deutsch spricht. Das war natürlich auch sehr spannend. Und ja, deswegen trotzdem ein sehr schöner Stadionbesuch. Und der Vorsänger, manches kam ja aus so einem Mikrofon. Aber das war richtig skurril, weil es waren ja gar nicht so viele ZuschauerInnen da. Aber diese Vorsängerstimme ist halt immer richtig eskaliert. Und auch wenn noch niemand irgendwas gemacht hat, hat sie halt richtig losgeschrien. Und dann haben irgendwie alle anderen so ein bisschen gefolgt. Oder als der Trainer von der Seitenlinie irgendwas zugerufen hat aus 100 Metern Entfernung und offensichtlich hat niemand irgendwas verstanden, haben dann irgendwann die ganzen Fans, also keine Ahnung, der Trainer hat irgendeinen Namen gerufen und man hat halt gesehen, die Spielerin hat ihn nicht gehört und dann haben die Fans alle mitgerufen. Das war schon ganz, ganz cool. Und ja, der Vorsänger hat ordentlich Stimmung gemacht.
Ja, dieses langgezogene Mal.
Ja.
Athletik!
Ja.
Das war schon sehr, sehr speziell. Wobei es nochmal natürlich noch krasser war, als wir es dann, ist wieder ein bisschen Spoiler, dann beim Derby nochmal in der Gesamtlautstärke gehört haben. Aber lass uns bei dem schon, was du jetzt so völlig verschweigst, wir hatten noch jemanden zur Begleitung beim Fußballspieler der Damen bei Bilbao.
Auch da weiß ich den Namen aber nicht
mehr. Ja, das war auch, ist auch keine große Persönlichkeit. Das ist Francisco Maturana, das ist der Nationaltrainer von Kolumbien während der WM 1990.
Ich habe verstanden, dass der krass ist, aber ich kann den Namen trotzdem nicht mehr.
Nein, das ist auch vollkommen fein, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, als wir uns vorgestellt worden sind dort auf dem Weg zum Spiel und wir wurden ja irgendwie so die ganze Zeit Leuten vorgestellt, das war unfassbar schwierig für mich, dem Ganzen zu folgen. Geschweige denn dem Ganzen irgendwie so eine Wichtigkeit einzuordnen, das ist eigentlich ja auch nichts, wie man normalerweise in Gespräche geht, so irgendwie so, oh, das ist der und der oder das ist der und der. Und dadurch hatte ich den Namen erst gar nicht verstanden und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann ging es auch darum, dann fragte er wegen der Lieblingsvereinssuche und dann hatte ich ihn gefragt, was sein Lieblingsverein ist und dann sagt er Nacional ist sein Lieblingsverein und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und in der Halbzeit, als wir drinnen waren in diesem kleinen Raum, habe ich gesagt, haben wir uns so drunter an, dass es so ein fürchterlich grottiges, schlechtes Spiel ist.
Das stimmt, das war echt nicht gut.
Und wo er das aber völlig anders beurteilte.
Echt?
Na, er hat gesagt, ich kann es leider nicht mehr im Original wiedergeben, aber es fühlte sich an wie, du hast auch halt überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Das waren einfach zwei herausragende Defensiven, die gegeneinander.
Sie neutralisieren sich gegenseitig.
Ja, er hat nicht neutralisieren benutzt oder so, aber er sprach schon davon, dass es einfach herausragende Defensivarbeit war insgesamt. Und ich fand es halt einfach ein fürchterlich grottiges Spiel.
Ja. Es sah so aus, aber anscheinend, wenn er wird es wissen.
Ich denke auch, als mir dann auch klar geworden ist, wer er ist und wie er über Fußball spricht, merkte man dann schon plötzlich irgendwie, das ist nicht so irgendwie die so eine Floskelkeule, der dann so batsch, 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 batsch oder irgendwas, sondern da steckte schon so ein bisschen Substanz in. Aber war sehr, sehr sehr angenehm, Und total spannend, dass man einfach da mal so, du fährst da so irgendwo hin und sitzt dann da so abends neben so einem Nationaltrainer von Kolumbien irgendwie sowas, beziehungsweise also eigentlich einer kolumbianischen Trainerlegende, wenn du so willst. Ja. Der auch heute, glaube ich, sogar noch aktiv ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das war unser Ausflug zum Frauenfußball, wo es halt einfach fürchterlich, fürchterlich windig war. Das war so ein bisschen.
Das hat man auch am Spiel richtig gesehen. Der Ball wurde teilweise meterweit in der Luft verweht. Ja.
Das war wirklich, das hat dem Ganzen so ein bisschen, das Ganze ein wenig eingetrübt, muss ich sagen, insgesamt. Ja, und dann haben wir uns zurückgemacht ins Hotel, glaube ich schon, oder? Da haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht. Du hast noch gelernt, du hast dann noch angefangen zu lernen. Ne?
Ich habe dann meine Vorlesung noch nachgeholt.
Deine Vorlesung nachgeholt und noch gelernt und ich habe schön Haya Bobo gemacht. Da erinnere ich mich noch dran. Ich weiß nämlich noch, wie ich irgendwann dann nachts wach geworden bin und saß da immer noch. Mhm. Ja. Das hat mir irgendwie gar nicht leid getan in dem Moment. Ja, aber am zweiten Abend, gestern Abend, ja, war das ja nochmal. Ja. Und da war es 12:45, als ich mich hingelegt habe, war es also noch später. Und da hast du auch erst angefangen zu lernen.
Ja, irgendwann muss ich es nachholen.
Ja, aber das hätte ich nach so einem aufregenden, ich meine, na gut, lass uns in der chronologischen Reihenfolge bleiben. Ja.
Wir sind aber schon ein bisschen aus der Chronologie raus.
Ja, Entschuldigung, dann fang uns mal wieder ein. Früher hast du das in dem Podcast auch immer gemacht, ne?
Was?
Da hast du immer auch so ganz oft zwischendurch gesagt, oh, jetzt haben wir wieder den Faden verloren.
Ja, wir haben ja auch früher noch öfter den Faden verloren als jetzt.
Ja, das stimmt. Also, das stimmt.
Ich muss fast sagen, es gab keinen.
Das war eigentlich, war das unser USP, unser spezielles Merkmal, dass wir eigentlich immer den Faden verloren haben.
Ja.
Aber meistens habe ich uns auf den rechten Weg zurückgeführt.
Ja, also zurück zum Vereinsmuseum.
Ja, erzähl.
das war das, was wir eigentlich als allererstes gemacht haben, nach dem Treffen mit Galder. Und wir sind zum Stadion gelaufen und wir haben Tickets bekommen fürs Vereinsmuseum und haben uns das dann angeschaut. Und das war echt sehr, sehr cool, weil das, also es war nicht nur das Museum selber, sondern es war eigentlich so ein Stadionrundgang, den du selber machen konntest, wo du auch halt in das leere Stadion selbst und in die Kabinen und in den Presseraum konntest. Und klar, vieles sieht von Verein zu Verein auch recht ähnlich aus und ich habe jetzt schon einige Stadien auch so von innen gesehen. Aber auch so das Museum selbst und die Dokumente, die dort ausgestellt wurden und die interaktiven Teile, wo man praktisch wichtige Szenen aus der Vereinshistorie sehen konnte, wo man sie teilweise selber kommentieren konnte. Also die Originalkommentare, das ist von damals, sich anhören und dann selbst welche aufzeichnen oder eben besondere Tore nach SpielerInnen oder also nach SpielerInnen aufgeschlüsselt. Das war tatsächlich ein sehr cooles Museum und man hat auch viel gelernt. Also man hat das beispielsweise das alte Stadion gesehen und es gab so eine Art großes Video über die gesamte Vereinsgeschichte, also wirklich von der Gründung in der Zeit der Industrialisierung über dann die Zeit im Spanischen Bürgerkrieg und praktisch die positiven und die negativen Phasen bis heute jetzt. Und es wurde sich etwas intensiver mit dieser speziellen Vereinspolitik von Athletic Bilbao beschäftigt, das ja oder die ja darin besteht, dass man ja sich eigentlich raushält aus dem Transfermarkt, dass man keine SpielerInnen von anderen Vereinen kauft, sondern sozusagen nur eigene SpielerInnen ausbildet. Und das sind sozusagen SpielerInnen, die irgendwie im Baskenland aufgewachsen sind, also die BaskInnen sind, die einen Bezug zum Baskenland haben, beziehungsweise hier Fußball spielen gelernt haben, hier ihre fußballerische Ausbildung gemacht haben. Und das war, also das wusste ich vorher schon, ich hatte da vorher natürlich schon von gehört, als es hieß, wir werden zu Athletic Bilbao eingeladen, weil das ist ja schon so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Athletic. Ich war mir aber nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, weil es ja irgendwie auch exklusiv klingt und ich persönlich ja mit diesem, mit so einem lokalen Gedanken gar nicht so viel anfangen kann. Also dieses, wir sind stolz auf unsere Region oder auf unsere Stadt oder auf unser Dorf oder meinetwegen auch auf unser Land. Also irgendwie so eine starke Identifikation mit einem bestimmten Ort, eine emotionale Aufladung eines bestimmten Ortes und dann sozusagen zu sagen, nur diejenigen, die einen Bezug zu diesem Ort haben, die dürfen bei uns mitspielen. Das hat mich irritiert. Das war ich erst sehr, sehr skeptisch. Ich habe mir darüber noch keine finale Meinung drüber gebildet, aber ich betrachte es doch nochmal ein bisschen anders seit diesem Museum, weil dort ja eben viel erklärt wurde und eben auch klar gemacht wurde, was Galder dann ja auch nochmal erklärt hat auf der Fahrt, dass das praktisch keine Frage der Ethnie ist, sondern dass es darum geht, dass man sich eben aus dieser Kommerzialisierung durch den Transfermarkt, dass man sich dort halt mehr oder weniger raushält und dass man eben versucht, eigene SpielerInnen auszubilden, wobei aber man praktisch eigentlich baskisch ist ab dem ersten Tag, wo man halt hier ist. Also es ist nicht der Geburtsort oder sonst etwas, was irgendeine Rolle spielt, sondern es geht lediglich darum, wo hat man praktisch das Fußballspielen gelernt, wo ist man irgendwie fußballerisch aufgewachsen in dem Sinne. Das finde ich, es gibt sicherlich Argumente dafür. Also ich verstehe den Gedanken dahinter und ich muss auch sagen, ich respektiere es so ein bisschen, dass man da so, das hat was Rebellisches irgendwie, dass man sich da so strikt dran hält, dass man dieses Prinzip für sich irgendwie aufgestellt hat und man verfolgt es ganz, ganz konsequent und hat damit trotzdem irgendwie Erfolg oder vielleicht gerade deswegen Erfolg. Deswegen, ich habe viel über die Idee hinter Athletic Bilbao gelernt dort im Museum.
Und über Pichichi haben wir viel gelernt. Ja. aber insgesamt schon im Schwerpunkt, dass Athletic erstmal in der, wenn du die geschichtlichen Anfänge nimmst, eine Geschichte ist, wie sie andere Fußballvereine auch haben. Irgendwie so gegründet aus so ein, zwei, drei Gruppen, in dem Fall irgendwie ich glaube englische Werftarbeiter und baskische Studenten, glaube ich, daher dass das Athletic oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und daraus resoniert das einzige Skurrile, man ist sich nicht so richtig einig, was das Gründungsjahr angeht, ja, weil die beiden Vereine natürlich eher zunächst getrennt voneinander, dann gemeinsam und dann nochmal ein Jahr hatten, wo sie quasi erstmals sich zur Copa del Rey angemeldet haben, 1902, und die dann auch gleich gewonnen haben. Deswegen gibt's da aber, ich glaube, der Verein selbst sagt 1898, wenn ich mich recht erinnere. Und damit immerhin nochmal ein Jahr älter als die TSG Hoffenheim. ganz besonderer Club, wobei man natürlich schon auch, wenn man so diese Vereins-Slogans nimmt, so, ne, also Borussia Dortmund früher, echte Liebe, FC Bayern, Mir San Mir, dann ist es schon so, dass in Spanien immer so alles nochmal so eine Schippe drauf ist, so, ne, also hier ist es, glaube ich, irgendwas mit unique, also einzigartig, Barcelona mehr als nur ein Club und was weiß ich nicht alles oder so, also es ist immer nochmal so eine Schippe drauf.
Ja.
Wobei, als wir dann wieder kleiner zeitlicher Sprung heute das Office der Foundation gesehen haben, insgesamt, das ist natürlich schon auch spektakulär, ne? Das hat schon was. Aber erzähl erstmal weiter, ich habe dich wieder unterbrochen, es tut mir leid.
Ja, also ich glaube, das war im Wesentlichen das Museum. Was du noch meintest, wie aufgefallen ist, dass irgendwie dass nicht so wirklich ein einzelner Spieler oder eine einzelne Spielerin bei den Teams so hervorgehoben wurde im Museum, sowohl auch vom Merch-Shop bis zur Repräsentation in diesem Museum, sondern es wurden auch immer so Zitate oben, also war so eine Leiste sozusagen, wo so Zitate abgespielt wurden. Und die Quintessenz des Ganzen war eigentlich immer irgendwie das Kollektiv, also dass die spielerische Stärke des Ganzen weniger resultiert aus der Qualität einzelner SpielerInnen, sondern dass das so eine Art Emergenz ist sozusagen, also dass die Stärke aus dem Zusammenspiel irgendwie resultiert und durch die Komposition des Ganzen sozusagen, dass das nicht alleine erklärbar ist durch die Qualitäten der SpielerInnen für sich. Und auch das finde ich prinzipiell einen ganz, ganz coolen Gedanken. Ich finde es immer so ein bisschen so eine Red Flag, wenn, also klar, es mag manchmal, ich bin mir sicher, dass viele Legenden und Vereinslegenden auch ihre Berechtigung haben und die gibt es ja bei Athletic Bilbao auch. Aber so ein bisschen gibt es mir manchmal so eine kleine Red Flag, wenn halt einzelne SpielerInnen vor allem noch zu ihrer aktiven Zeit so über alle Maßen glorifiziert werden. Weil so berechtigt das auch sein mag. Erstens sorgt es häufig für eine recht unkritische Beschäftigung mit dem Spieler als Person. Viele können das, glaube ich, schwer trennen. Und zweitens denke ich halt auch, dass, ohne dass ich mich jetzt extrem gut mit Taktik auskenne, aber das eine spielerische Stärke, das ist unmöglich, dass eine spielerische Stärke allein aus der Qualität eines einzelnen Spielers resultieren kann. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Deswegen fand ich diese, ja, praktisch diese Betonung davon, dass der, dass dieses Team oder dass die Mannschaft an sich ihre Stärke eigentlich emergent sozusagen aus dem Zusammenspiel der einzelnen Spielerinnen erwächst. Das ist ein guter Gedanke. Und der war dort sehr stark repräsentiert. Neben diesem Prinzip der, der Ausbildung der eigenen Spielerin.
Hm. Stimmt. Was noch auffällig war, fand ich, war so diese enge Verbindung zu dem Ort und der Platzierung des Stadions so inmitten der Stadt.
Ja.
So, ne? Also das neue San Mamés 2013 eröffnet, ist quasi auf dem Original oder nahezu, ich glaube leicht, ganz leicht versetzt irgendwie durch Parkplatzvergrößerung oder diese Vorplatzvergrößerung oder irgendwie sowas, aber insgesamt auf demselben Platz, wo das alte Stadion war.
Ja. Ja.
Und man hat das ja auch bei den, wieder ein kleiner Spoiler, heute bei den Interviews mit den spanischen Journalisten gehört, rausgehört,
ja,
wie die mit sich hadern, wie sehr die doch auch, ja, an diesem alten Stadion, ja, noch hängen insgesamt, obwohl das ja jetzt auch schon elf Jahre weg ist.
Ja, so. Ich glaube, da habe ich ein bisschen einen wunden Punkt angesprochen.
Da hast du
gesagt, ich hätte gerne das alte Stadion noch gesehen.
Ja, ich wollte es jetzt noch nicht spoilern, aber ich das ist genau der Punkt, ja, wir können es ja vorwegnehmen. Du wurdest quasi gefragt zu dem, wie du das Stadion findest, und es ging eigentlich so recht lapidar hin und her bei in dieser Phase des Interviews, und wie du das Stadion fandest, und jeder hat ja wahrscheinlich gleich so gesagt, wow, wow, und du dann ja auch so angefangen hast, so, ja, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut, und so, aber dann gleichzeitig nochmal so diesen Bogen geschlagen hast, dass die wussten, okay, was gefällt ihm denn an Stadion, und als ihr dann so ins Diskussion kommt, leuchteten dem Typen richtig die Augen. Das war wirklich, wirklich, wirklich schön zu sehen, ja. War wirklich schön zu sehen. Entschuldigung.
Wo waren wir denn?
Beim Stadion, und du wolltest gerade erzählen.
Achso, wir waren dabei, dass dieses Stadion mitten in der Stadt ist.
Genau, dazu wolltest du so ein bisschen was sagen, was du an dem Stadion gut findest.
Ja, also dass diese Lage ist tatsächlich, glaube ich, das, was ich am besten finde, weil, ich weiß nicht, wenn die Stadien so mitten in der Stadt sind, dann hat man irgendwie, dann verwechselt das Ganze mehr, und man hört ja auch praktisch die Geräusche des Stadions dann irgendwie in der Stadt, und die Menschen kommen direkt aus der Stadt ins Stadion und gehen direkt aus dem Stadion wieder in die Stadt, und das ist nicht so getrennt wie in vielen Stadien in Deutschland. Die sind ja so außerhalb, dass man dann eigentlich, die Fans stehen und halt alle an irgendeinem Bahnhof.
Wie so eine wie so eine Messerhalle irgendwie,
ja,
oftmals so, ne?
Und warten dann halt auf die Bahn, dass das wieder zurückgeht. Und erst ist es immer furchtbar an diesen Bahnhöfen dann. Also man steht da Stunden und kommt nicht zurück, weil die Züge alle voll sind. Das ist auch ein pragmatischer Grund,
ja,
warum ich das natürlich gut finde. Aber auch so von der, es ist gut für die Stimmung.
Weil in Belgrad fand ich auch, war das,
ja,
auch so da war es noch nicht, so, ja, doch auch zentralstädtisch, aber Bilbao ist nochmal eine andere.
Und uns das in Fürth ist uns das in Deutschland mal aufgefallen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob das noch,
ja,
dasselbe ist, aber das war auch mit irgendwie sehr in der.
Gut,
in
die
der
sind Stadt. Ja durch ihren Namen raus, ne? Also wer sich dann irgendwann mal Trolli, ich sollte bei mir.
Ja, wollte ich gerade, ich wollte es nicht sagen, aber.
Scheiße. Erzähl weiter.
Ja. Genau, das war, also diese Lage ist definitiv eine der coolen Dinge am Stadion. Ansonsten ist es, ja, dadurch, dass es relativ modern ist, man kann nicht mehr so richtig rausgucken. Es ist natürlich trotzdem, irgendwie wird es dann spektakulär durch die Fans, wenn, wir kommen ja gleich zum Spiel, aber dann.
Aber innen ist baulich nichts, dass es nicht auch irgendein Stadion in Deutschland sein könnte.
Ja, eigentlich, also was noch aufgefallen ist, dass alle Sitze einfarbig sind, dass
nicht diese bunten,
ja,
bunten Klamottendinger, ja. Und aber es war, glaube ich, akustisch noch eine Spur cleverer gebaut.
Ich glaube,
oder auch, es war wirklich,
oder es war
so
einfach
laut. Das,
ja,
das kann auch sein, aber da kommen wir später zu.
Aber ansonsten, ja, ist es von innen recht typisch, ja, von außen ist es praktisch so eine Fassade, die dann auch irgendwie so verschieden beleuchtet werden kann für Spieltage, und hat nochmal so eine große Anzeigetafel außen, wo wir dann auch Werbung für Wochenendrebellen gesehen haben, tatsächlich auf der Anzeigetafel am Spieltag. Das war sehr, sehr krass. Genau. Aber ich würde sagen,
am Spieltag, das war eine Viertelstunde, bevor wir ins Stadion gegangen sind. Ja.
Aber ich würde wirklich sagen, das Stadion wird in erster Linie dann dadurch spektakulär, wird am Spieltag spektakulär durch die Fans und durch die Lage und dadurch, wie das Ganze sich dann so entwickelt. Das macht es zu einer sehr, sehr coolen Szenerie.
Wobei natürlich die Hülle schon nochmal, wenn man es jetzt mal vergleicht, ich hätte jetzt gesagt, am ehesten ist es tatsächlich irgendwie so ein bisschen mit Fröttmanning, mit der Allianz Arena vergleichbar, wenn es jetzt von außen so Form, Hülle, beides so ein bisschen bootförmig irgendwie, ist es dann doch wieder in Spanien die Designstufe drüber durch diese leicht eingebogenen Spiralfassade, so dass das so selbst unbeleuchtet sieht es einfach gut aus oder fügt sich gut ein dort irgendwie ins Stadtbild. Ja.
Stimmt.
Ja, da haben wir wirklich eine Menge mitgenommen dort im Museum. Das war wirklich, ich meine, wir waren ja jetzt auch schon in einigen Museen und es ist immer irgendwie, macht's Spaß.
Ja.
Finde ich immer irgendwie so ein bisschen auch in die Historie der Vereine abzutauchen, wenn es dann auch mal mehr ist als dies ist der Handschuh, den XYZ trug 1980 beim Pokalschlager gegen Wanne Eickel 2 oder irgendwie sowas. Das, wenn es dann so ein bisschen drüber, so ein bisschen mehr erzählt, irgendwie sowas, dann finde ich sowas richtig gut. Und das ist dort schon gut gelungen, würde ich sagen. Das war dort schon gut gelungen. Das fand ich besser sogar noch als Glasgow zum Beispiel oder so.
Ja, stimmt.
Weißt du? Und natürlich werden die Dinger auch, das war ja schon auch sehr multimedial, ne?
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Wenn wir vor 10, 15 Jahren irgendwie in irgendeinem Museum waren, ist das, glaube ich, was anderes, als wenn du heute so ein hochfunktionales, modernes Ding siehst.
Bildschirme, wo man praktisch alle Tore der Vereinsgeschichte sich filtern konnte und ansehen konnte. Mhm. Diese Kommentare, die man aufzeichnen konnte. Diese riesigen praktisch Wände, die nur aus Bildschirmen bestanden, wo man diese Filme gesehen hat. Das war schon cool. Und dann die ganzen Dokumente, so Spielpläne von so Tafeln und Papiere aus der Gründungszeit. Das war schon schön.
Das war nie langweilig. Nee. Das war wirklich richtig gut gemacht. War wirklich richtig gut gemacht. Ja. Ja, und dann sind wir von dort direkt, haben wir gesagt, jetzt gehen wir erstmal was essen. Und du hast in deiner Google-Vorabrecherche gesagt, du willst auf jeden Fall mal ins Restaurant Miramar, weil man da so eine schöne Aussicht von der Dachterrasse hat.
Ich wollte da tatsächlich hin, nicht um was zu essen, wobei die tatsächliche Essensauswahl auch nicht viel umfangreicher war, aber weil es ein Lost Place ist. Ein altes, verlassenes, verrottetes Restaurant, ganz oben auf einem Berg, über Bilbao. Und hinzu kommt noch, dass man da mit einer Seilbahn hinfährt. Also das hatte gleich mehrere Aspekte, die mich dazu gebracht haben, dass ich da auf jeden Fall hin will. Und da sind wir dann hochgefahren.
Auf den Mount Akshada,
weiß ich nicht
mehr. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Da kann man jedenfalls mit so einer Funicular, konnte man dort gemütlich hochfahren, hätte ich fast gesagt. Aber wir mussten ja auch erstmal 1,5 Stunden dahin rennen, weil wir nicht gerafft haben, uns auch diesen Fremdscham-Moment, diesen Eigenscham-Moment müssen wir uns ja geben, weil wir es nicht gerafft haben, wie man sich hier Tickets für den öffentlichen Nahverkehr besorgt.
Das ist auch
ein Rätsel, welches wir, auch das kann man ja gestehen, in der 72. Stunde unseres Aufenthalts gesagt haben, wir lösen das jetzt nicht mehr, wir laufen einfach weiter, alles zu Fuß. Wir sind alles zu Fuß gelaufen die letzten Tage, ne? Bis auf nach einen Ort, wo wir nicht zu Fuß hinkamen. Aber da kommen wir dann später zu. Ja. Ja, dann lass uns mal das Athletikmuseum abhaken, ne? Sonst wird es langsam ein bisschen engzeitlich, oder?
Ja.
Wir sind immer noch am Samstag früh.
Samstag war auch sehr ereignisreich.
Ja. Was haben wir dann gemacht?
Am Sonntag.
Nee, wir waren doch Samstag noch mehr unterwegs, oder nicht?
Fußballspiel, Insel, Seilbahn, Miramar, Vereinsmuseum.
Ach so, Miramar warst du aber gerade noch im Erzählen, was da überhaupt los war.
Ja, das war.
Wie es dann so war.
Ach so, ja, das, also wie gesagt, das war ein Lost Place, ein altes, verlassenes Restaurant. Auf einem Berg über Bilbao und es war so, wie man es erwartet hat. Es war sehr, sehr, sehr verrottet, brüchig. Es war auch, also man konnte da tatsächlich reingehen, es war kein Zaun oder so.
Also da war schon ein Zaun, aber der lag auf dem Boden.
Ja, dann ist es kein Zaun mehr. So. Wenn man da reingegangen ist, man konnte sogar noch die alten Treppen hoch, wenn man ein bisschen was zur Seite geschoben hat. Und es lag halt sehr, sehr, sehr viel Zeug überall rum. Man musste aufpassen, wo tritt man hin. Es war doch irgendwo mitten im Raum, so komplett frei, stand so eine vollgeschissene Toilette.
Ja.
Und aus den Fenstern heraus konnte man aber immer noch praktisch runtergucken auf die Stadt und auf das Meer sogar weit entfernt. Deswegen, es war halt die Umgebung, die Landschaft war halt erstmal schon extrem schön und dann war es ein sehr großer Kontrast, dass dort mittendrin dieser Lost Place stand, der auch komplett verlassen war. Es war so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, und es war wieder eines dieser Ziele, wo man sagen muss, wäre ich in meinem Leben nicht drauf gekommen, mir das anzuschauen.
Ja.
Und war eins, ja, war eines meiner Highlights an dem Tag insgesamt. Wie man da wirklich so durch dieses zugeschissene Loch gegangen ist und ich nur die ganze Zeit da durchgehen konnte und mir innerlich gedacht habe, ach, wie schön, du musst hier heute nicht schlafen und nicht essen.
Ja.
Wir haben uns hochgearbeitet. Normalerweise wäre nicht ganz so krass, aber so ähnlich war der Zugang zum Sofia-Apartment.
Naja, das ist schon nochmal.
Meinst du, ist noch mal kleine.
Guckt euch auf Instagram nochmal an, wie das da aussah.
Meinst du, es ist schon nochmal eine.
Das war schon nochmal was anderes.
Na gut, okay. Okay. Aber wie man dann dadurch und dann aber quasi hinten durch, beziehungsweise erst sich in dieses obere Stockwerk kämpfen musste, und ich die ganze Zeit gedacht habe, oh, hoffentlich stürzt diese Scheiße nicht ein. Und dann aber im Obergeschoss plötzlich auf der alten Dachterrasse von dem Restaurant steht und wirklich diesen Blick auf Bilbao, das war schon schön.
Ja.
Das war schon schön. Das muss man. Deswegen muss man
verlassene sagen. Orte, wo keine Menschen sind,
ja?
Häufig.
Nein, hast du sehr gut ausgewählt. Ja. Wo waren wir dann?
Das war der Tag, oder?
War das schon der ganze Tag?
Ja, wir sind ja jetzt ein bisschen gesprungen. Zuerst haben wir Galdea getroffen, dann waren wir im Vereinsmuseum, dann sind wir mit der Seilbahn da hochgefahren, waren in diesem alten Restaurant, waren auf diesem Berg ein bisschen, sind dann wieder mit der Seilbahn runtergefahren, dann sind wir hier zurück zum Hotel, wir haben noch wieder Essen gesucht, hat gedauert, dann sind wir hier zurück zum Hotel gefahren, dann sind wir mit Galdea losgefahren.
Okay. Ja. Und dann sind wir zum Spiel, vom Spiel zurück und dann war es sehr, sehr spät und du hast angefangen zu lernen.
Ja.
Ja.
Wir überspringen jetzt einfach immer dieses wirklich 2- bis 3-stündige Suchen nach irgendwas zu essen, weil es ist nicht besonders spektakulär, aber es ist halt einfach extrem nervig, weil es ist echt nicht einfach, hier was zu bekommen.
Ja, es ist schon ungewöhnlich eigentlich.
Das ist echt
krass. Das ist also so... Ja. Ich meine, wir haben, wie viele Menschen ich in den letzten 72 Stunden gesehen habe, die sich irgendwie was von so einem Schinken runterschneiden, so, ne? Also so und einfach so ein Stück Schinken runtersäbeln irgendwo bei einem Glas Wein an einem Tisch. Selbst im Stadion war das ja der Fall. Das war sehr, sehr, das war so wie in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof Döner essende Menschen sehen irgendwie so, weißt du, oder Nürnberg oder so, oder am Bahnhof Döner essende Menschen sehen, so muss man es vielleicht am besten sagen. So fühlte sich das hier an so genauso normal.
Ja, und ja, es ist schwieriger als in vielen Städten in Osteuropa, insgesamt auf der Osteuropa-Tour sogar, würd ich sagen. Und klar, es sind ein paar Bedingungen, die zusammenkommen, trotzdem hätte ich nicht damit gerechnet, dass das so schwer ist. Und ich auch manchmal dann ja schon gar nichts gegessen habe oder irgendwie nur Pommes oder so bekommen habe. Das ist echt schwierig. Finde ich auch, ich meine, ich mache das mal ein bisschen fassungslos, wenn auf so einer Restaurantkarte wirklich bei 4 oder 5 keine einzige vegane Sache irgendwie auf der Karte ist. Das nicht mal Beilagen manchmal, das ist schon echt... Krass.
Ich glaube aber auch, dass so das Thema Auszeichnung von Speisen hier nicht so streng geregelt ist, wie es vielleicht in Deutschland der Fall ist. Weil auch vorhin so irgendwie bei dem konnte man ja überhaupt nicht sehen, was ist was. Und auch so mit Zusatzstoffen oder wenn ich gefragt habe vegan, dann wussten die das ja teilweise wirklich gar nicht.
Ja.
Also die das war ja alles nicht immer, aber sehr, sehr häufig nicht sehr vertrauenswürdig dann.
Ja, ich kann mir jetzt so ein bisschen vorstellen, wie das vielleicht früheren Generationen ging, die sich vegan ernähren wollten, dass man sich wirklich praktisch überall irgendwie durchfragen muss und am Ende dann vielleicht gar nichts ist.
Und dann doch wieder Pommes ist.
Oder Pommes, ja. Das finde ich auch immer so lustig, dass die verbinden, also Menschen verbinden mit vegan, was Menschen mit vegan immer verbinden und was für Bilder man im Kopf hat und was man auf so veganen Kanälen und so immer sieht. Und die Realität ist halt wirklich sehr viel Pommes.
Ja. Ja gut, wir haben uns da ja schon mal drüber unterhalten, dass so die, dass ich glaube, das Fleisch nach dem Auto auch so das Big Thing ist in Deutschland, aber auch hier in Spanien, muss man ganz klar sagen.
Ja. Ja.
Hier vielleicht sogar noch ein bisschen, vielleicht sogar noch ein bisschen krasser.
Ich frage mich, warum müssen gerade das so die Big Things sein? Warum müssen die Big Things gerade die Sachen sein, die wir eigentlich uns abgewöhnen müssen?
Boah, das hat sich, glaube ich, evolutionär so entwickelt. Müsste man mal prüfen, aber da ist bestimmt.
Wie soll sich denn evolutionär entwickeln, dass Menschen
so obsessed Autos sind? Obsessed in Autos? Also diese technische Evolution, so handgemacht aus deutscher Ingenieurskunst, nachdem so die Dichter- und Denkerphase ja nun endgültig vorbei sein dürfte oder so, weiß nicht. Ich kann das schon nachvollziehen.
Aber auch Autos, das ist so ein Ding hier. Man steht hier wirklich 2-3 Minuten an irgendeiner Ampel. Und
ja, die anderen stehen ja nicht an der Ampel.
Ja, aber
wir beide stehen
an der Ampel. Das Ding ist halt auch so, dass die Grün- und Rotzeiten halt für Fußgänger so unrealistisch sind, dass es mich nicht wundert, dass niemand das mehr ernst nimmt. So, weil ja, man verliert wirklich, man muss immer extra Minuten einplanen, wenn man irgendwo hingehen will, weil man wirklich alle ja, paar hundert Meter kommt eine Ampel, an der man wirklich mehrere Minuten steht. Und ja. Na klar, irgendwie hält sich niemand so richtig daran. Man wird eher komisch angeguckt, wenn man halt stehen bleibt. Aber liegt, glaube ich, auch wirklich daran, dass einfach die Zeiten deutlich zu stark zugunsten der AutofahrerInnen ausfallen.
Das ist gut möglich, ja. Das ist gut möglich. Wie würdest du sonst insgesamt den Autoverkehr einschätzen hier?
Ich würde sagen, der Fahrradverkehr ist mir recht positiv eigentlich aufgefallen. Es gab relativ viele Fahrradwege, aber insgesamt bin ich trotzdem, also habe ich mir schon häufig gedacht, dass ist das ein Fremdkörper. Also wenn ich mir so die Stadt hier anschaue und es irgendwie zentrale Plätze, an denen richtig Leben ist und dann, dass da wirklich ein Viertel des Platzes eigentlich für Straße drauf geht, nur Autos fahren, das passt, finde ich, eigentlich nicht. Das scheint mir unverhältnismäßig. Und ich weiß nicht, wenn man mal versucht, es sich vorzustellen, wie es ohne wäre, dann wäre das schon sehr, sehr viel schöner. Aber ist in Deutschland nicht anders.
Gefühlt würde ich sagen, ist es trotzdem irgendwie weniger Straßenverkehr als zum Beispiel in Kassel.
Ja, aber Kassel ist ja auch schon nochmal
deutlich kleiner.
Ja, aber ja, schon grauer irgendwie. Was
ja, ja, das sowieso. Ich meine jetzt wirklich nur runter reduziert aufs Verkehrsaufkommen. War es für mich irgendwie auffällig, ja, dass die Autos nerven weiterhin, gerade an den schönen Plätzen.
Ja.
Aber trotzdem ist es für eine Stadt, und wir haben ja jetzt wirklich vom inneren Stadtring zu Fuß so ziemlich alles erforscht, was man erforschen kann in den 72 Stunden. Waren da, glaube ich, in jedem Winkel. Es ist trotzdem weniger Autoverkehr, finde ich.
Kann sein, ja.
Auch abends oder nachts, wenn du ja jetzt rausguckst, da fährt kein Auto.
Ja.
Oder sehr, sehr wenig. Fand ich schon irgendwie auffällig. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Du hast dann erstmal gelernt bis nachts um 3:30?
Ja.
Und dann ging es den Sonntag, habe ich dich schlafen lassen bis um 10, glaube ich, oder so, ne?
Ich glaube auch.
Ja. Und was haben wir dann gemacht?
Dann sind wir ins Guggenheim-Museum.
Ah ja, stimmt. Das war richtig scheiße.
Ich fand es eigentlich ganz cool. Nee. Also es war unterschiedlich. Es gab Sachen, da habe ich minutenlang vorgestanden und ich habe es nicht verstanden. Ich konnte mir irgendwie, wurde nicht schlau draus. Andere Sachen fand ich ziemlich spannend. Vor allem, wenn man dann zusätzlich die Texte dazu gelesen hat. Ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Brille gesehen habe dort, aber ich habe da sehr viel Naturwissenschaft wieder. Also ich weiß ja, dass Verbindungen gibt zwischen Kunst und Naturwissenschaften, ist ja logisch. Aber es hat mich doch überrascht, an wie vielen Stellen ich persönlich naturwissenschaftliche oder philosophische Motive gesehen habe. Die fand ich vor allem spannend. Aber es gibt auch Kunstrichtungen, mit denen kann ich weniger anfangen. Wahrscheinlich aber auch einfach, weil ich sie wirklich nicht verstehe. Aber wirklich an vielen Stellen, es gab eine ganze Serie ja von Bildern, die letztlich aus der Zeit stammten, in der die Struktur des Atoms entschlüsselt wurde. Und es war ziemlich spannend zu sehen, wie sich die Vorstellungen der Menschheit über das Atom dann dort in der Kunst wiedergefunden haben. Oder biologische Motive, also Synapsen beispielsweise, oder überhaupt so Zoologie, also irgendwie Zeichnungen, Evolution als Motiv, wobei man da sagen muss, wenn man das sich genau durchgelesen hat, sieht man doch auch, dass es nicht rein Natur, also es waren nicht nur naturwissenschaftliche Motive, sondern häufig steckte da leider, also ist halt, war halt damals so, ist eine historische Einflussnahme, aber steckte auch dann doch recht viel Esoterik und teilweise auch Anthroposophie hinter. Haben wir mal eine eigene Radio-Folge zu aufgenommen über Anthroposophie. Und auch die spielt dort in vielen Werken noch eine Rolle. Also es gab ja ein Werk, das hat sich mit der Evolution beschäftigt und genau, da war halt Evolution weniger als Darwinismus, also die biologische Evolutionstheorie, sondern eher auf esoterischer Ebene so eine Weiterentwicklung. Ja, deswegen fand es aber dadurch halt recht spannend, dass man anhand der Bilder halt irgendwie sehen konnte, wie Wissenschaft und Pseudowissenschaft sich irgendwie auf das Weltbild zumindest dieser Künstlerin ausgewirkt haben. Und deswegen diese Richtung fand ich cool. Dann gab es auch einige Sachen, die ich jetzt gar nicht so auf einer krassen Ebene cool fand, sondern die ich einfach spektakulär fand. So eine Installation von einer japanischen Künstlerin, die halt sehr viel, wo es eigentlich mehr oder weniger um Spiegeloptik geht. Also man geht in so eine Kammer rein, da wird die Kammer zugemacht und dann ist man umgeben von Spiegeln und Lichtern, die von der Decke hängen und dann geht das Licht aus und das sieht dann einfach ziemlich spektakulär aus und begeistert mich natürlich noch ein bisschen aus der Hinsicht der Spiegeloptik so.
Ja, aber ja. Was mir immer nicht einleuchtet, JC, das konnte ich, da muss ich nicht ins Guggenheim-Museum für gehen, das konnte ich auch für 14,90 Euro im Instagram-Influencer-Museum in Berlin bekommen, oder nicht?
Was?
Ja, so eine Lichtinstallation mit Spiegeln.
Ja, das schon, aber die anderen Sachen, die ich ja gerade genannt habe, zum Beispiel nicht.
Nicht alle, ja. Vielleicht war meine Erwartungshaltung zu groß,
das könnte sein. Und dann gab es noch diese kritisch riesigen Skulpturen, also es waren keine Skulpturen im Sinne von Menschen, sondern es waren einfach sehr, sehr große Metallformen, die so Spiralen gebildet haben und man konnte in diese Spiralen halt richtig rein und konnte durchgehen, bis man im Mittelpunkt war. Die hatten bestimmt so, keine Ahnung, 10 Meter Durchmesser oder mehr und man konnte da halt richtig so reingehen, bis man irgendwann drin war oder es gab so praktisch Metallwände, die dann immer enger wurden, durch die man durchgehen konnte. Und also es war wirklich eine sehr, sehr, sehr große, große Installation, auch viele Meter hoch und begehbar. Und ich war mir da auch erst nicht sicher, was das so richtig bedeuten soll, aber der Name davon war The Matter of Time. Und das hat mich sofort irgendwie ein bisschen gecatcht, weil die Frage so, woraus besteht eigentlich Zeit? Also was ist die Materie, aus der Zeit besteht? Das ist ja eigentlich auch wahrscheinlich eine der drei großen Fragen in der modernen Physik. Und eigentlich vollkommen ungelöst. Also ich würde sagen, es ist nicht mal ganz sicher, dass Zeit als physikalische Größe, fundamentale Größe überhaupt existiert. Und wie ist sie aufgebaut? Woraus besteht Zeit? Wie ist Zeit strukturiert? Gibt es einen Zeitpfeil? Das sind alles völlig offene Fragen. Und ich finde es irgendwie spannend, dass sich anscheinend Menschen auch noch auf andere Weise darüber Gedanken gemacht haben, denn diese Skulpturen haben ja mehr oder weniger so ein bisschen mit dem Determinismus gespielt. Also zum Beispiel bei dieser Skulptur, wo es drei Wege gab, die parallel zueinander verlaufen sind und die immer enger wurden, die aber nicht immer geradlinig verlaufen sind. Dann eben auch diese Spirale, das hat mich irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, im Sinne von auch welche, ganz lustig, dass das zeitlich so zusammenspielt, aber auf der Rückfahrt aus Zürich, ich bin vor einigen Wochen mit einer Kommilitonin von der ETH praktisch den Großteil der Strecke nach Hause zurückgefahren. Und wir haben uns sehr lange darüber unterhalten, wie ist eigentlich die Form der Zeit. Also wir haben mit der Relativitätstheorie irgendwie eine Vorstellung davon, wie der Raum aufgebaut ist. Wir kennen die Geometrie des Raums halbwegs. Gibt es eine Geometrie der Zeit? Kann man die Zeit sich irgendwie als eine, hat die eine Form? So. Und an diese Unterhaltung habe ich mich sofort zurückversetzt gefühlt, weil eben diese Frage, the matter of time, also welches Bild, das dort gezeichnet wurde, entspricht der Zeit am ehesten? Ist es die Spirale oder ist es dieser gerade Weg oder ist es praktisch diese parallel verlaufenden Wege? Das hat mich doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
Vielleicht ist das auch einer der entscheidenden Unterschiede.
Was?
Dass dich Kunst zum Nachdenken bringt und mich nicht. Vielleicht. Mich muss Kunst mit der Botschaft oder mit dem Kern irgendwo erschlagen. Ich will da nicht, vielleicht kann ich da, ich weiß nicht woran das liegt, aber für mich war das alles so, ich konnte das gar nicht zulassen. Ich habe die Kunstwerke im Guggenheim immer danach ausgesucht, dass ich gesagt habe, ist da eine Bank in der Nähe. Da waren immer diese roten Couch-Dinger. Ja. Ich habe mir hauptsächlich die Werke angeschaut, die man von so einer Couch aus betrachten konnte. Und da konnte ich mich auch gut drauf einlassen, muss ich sagen. Da habe ich mir viel Zeit genommen. Ja. Da habe ich auch gedacht, Mensch. Und da habe ich mir gefragt, das ist so the matter of time, ist dann, kann ich hier von dieser Couch aus eigentlich, das ist nicht keine Spirale, Jesse, es ist diese rote Couch. Ja, das ist the matter of time. Ja. So, habe ich das wieder gut gelöst für dich oder nicht?
Ja, was jetzt?
Ja, dass du jetzt weißt, was the matter of time ist.
Ach so,
ist.
Ja.
Brauchst nicht noch Jahre daran rumwissenschaften,
ja. Weißt du?
Ist ja viel praktischer.
Und okay. Auch im Guggenheim gibt es einen Aufzug, wollte ich mal erwähnt haben.
Stimmt. Und das Gebäude ist natürlich schon, muss man sagen, einfach auch so von außen schon spektakulär genug, dass man einfach auch nur davor stehen könnte und man ist schon geflasht, ne? Das muss man auch sagen. Ja. Auch ohne Maman, die Spinne und ich weiß gar nicht, hat der Teddy da auch einen Namen? Irgendwie
ist der Hund.
Ist das ein Hund?
Glaub, das ist ein Hund.
Okay, ich dachte, das wäre ein Teddy irgendwie.
Der besteht jedenfalls komplett aus Pflanzen.
Ja, aber der hat noch keinen Namen, glaube ich. Ne?
Ich weiß es nicht.
Ja, ist ja auch egal. Aber jedenfalls ist es auf jeden Fall ein absolut spektakuläres Gebäude von innen, von außen. Selbst wenn da gar keine Kunstwerke drin stehen, könnte man drin stehen und staunen. Das muss man, das muss man schon sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, wir sind ja irgendwann mal drauf gekommen über so ein Hörbuch, was wir gehört haben, von irgendeinem Krimi-Hörbuch, welches dort auch so seinen Ursprung hat. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, welches Hörbuch es war. Es war auf jeden Fall auch was ganz Spektakuläres, Weltveränderndes irgendwie mit.
Das ist doch irgendwie aus dieser Da Vinci-Code-Reihe, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall so ähnlich.
Ja.
Aber ich glaube, es ist nicht aus der Da Vinci-Code-Reihe, aber es klingt so ähnlich irgendwie. Oder es ist so ähnlich aufgebaut auch irgendwie. Ja.
Ja.
Darüber kam ja das erstmal. Und vielleicht war deswegen, weil so über dieses Museum so gesprochen wurde, irgendwie so, als würde es mich, so, das klang nach einem Ort, wo ich so, das klingt aber spannend, da würde ich gerne mal hin. Dadurch war die Erwartungshaltung so. Das war beim Restaurant Miramar ein bisschen anders. Vielleicht lag es daran. Ja, wie ging es dann weiter?
Essen gesucht.
Mal wieder?
Ja.
Aber Pommes gefunden?
Waren das Pommes?
Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja eine, wenn ich sage Pommes, habe ich ja momentan eine 80%ige Trefferquote, wenn es um Essen ging.
Ja, und als wir dann was zu essen gefunden haben, ich weiß nicht mehr wo, aber wir haben ziemlich sicher irgendwas gefunden, sind wir erst nochmal zurück hierher zum Hotel und dann sind wir nochmal in die Stadt, also überhaupt insgesamt durch die Stadt gelaufen, weil uns gesagt wurde, das sollten wir am Derby-Tag auf jeden Fall mal machen.
So ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen, ja. Und wie war so das Aufsaugen der Atmosphäre?
Also ich war fast ein bisschen erleichtert, weil es war nirgends so richtig voll.
Es war
eigentlich immer nur vereinzelt. Hat man mal Menschen gesehen, die in Trikots waren oder die irgendwie in Kneipen oder Bars schon zusammen waren. Aber insgesamt wurde es erst sehr kurz vorm Spiel etwas mehr Action.
Etwas atmosphäriger, ja. Ich würde auch sagen, also Atmosphäre am Derby-Tag bis 18 Uhr war ungefähr die gleiche Atmosphäre wie damals bei der Ankunft in Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf, würde ich sagen. Es war überschaubar. Ja. Hatte ich vielleicht aber auch wieder dieses Erwartungshaltungsding, dass ich gedacht habe, wunderst du, was da passiert, oder dass das auch früher losgeht oder so. Vielleicht habe ich das auch irgendwie einfach, vielleicht habe ich es auch irgendwie missverstanden. Es war dann abends schon anders, als wir dann, wann waren wir so am Stadion? 18:45, glaube ich, oder so. Und dann waren wir, als wir so in den Gassen waren, wo sich so die Ultras getroffen haben, da war dann schon ein bisschen Alarm. Ja, aber alles unfassbar friedlich, ne?
Ja.
Rot und Blau, also Santander gegen Bilbao ist das Derby Vasca, heißt das, glaube ich, ne? Also das baskische Derby hier quasi, und super, super friedlich. Überall saßen sie in Blau und Rot gemeinsam und haben Wein, Bier und Schinken konsumiert in rauen Mengen. Das war wirklich etwas, wo ich ein paar Mal gedacht habe, jetzt stell dir mal vor, du läufst so zu Fuß in Gelsenkirchen, willst du zur Arena oder da auf den Wegen, und an so einer Kneipenmeile kommst du vorbei und da sitzen so Dortmund-Fans und Schalke-Fans gemeinsam und schneiden sich erstmal von so einem großen Hackbraten was runter oder irgendwie sowas. Konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Oder essen gemeinsam Currywurst oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber hatte einerseits was, andererseits, ich will dann schon auch ein bisschen Hass da irgendwo spüren, so.
Aber auch während des Spiels war es dann doch.
Da war es dann intensiv, das stimmt. Ja. Das war dann, stimmt. Aber erzähl da vielleicht erstmal weiter. Erzähl mal, wie war dann so das eigentlich, ja, wenn man über Erwartungshaltung spricht, das Highlight schlechthin so im Vorab, das baskische Derby. Erzähl, wie war es im Stadion?
Also wir haben dann eben noch diese große Anzeigetafel gesehen, wo fürs Filmfestival und unseren Film geworben wurde. Und direkt danach sind wir dann auch ins Stadion rein. Wir wurden ja eingeladen in die Loge des Präsidenten. Dementsprechend sind wir auch durch einen eigenen Eingang angekommen, was ich ganz schön fand, weil kein Problem mit dem Reinkommen und abgetastet werden. Es war sehr entspannt. Und dann waren wir in dieser Loge, haben dort auch noch recht viele Leute kennengelernt, sowohl von Athletik als auch von San Sebastian. Und genau, wir konnten uns was zu trinken holen in Gläsern, auch das war ein großer Vorteil. Also auch wenn es nicht so unsere Art ist, Fußball zu schauen in so einer Loge, waren halt einfach die ganzen praktischen Erleichterungen, man konnte ohne Probleme was trinken, man hatte keine Probleme mit zu vielen Menschen, mit Enge. Das war natürlich trotzdem
Drängel,
schön, genau.
Bierspritzer.
Ja.
Ja, absolut. Ich weiß, was du meinst.
Und dann ging das Spiel los und wir konnten von unseren Plätzen aus das Spiel schauen. Wir hatten vorher, wie gesagt, noch den Präsidenten des Vereins getroffen und der hat mit unserer Wochenendtribellenfahne posiert. Das war ziemlich schön. Und viele andere Menschen noch getroffen. Also sie wurden uns vorgestellt.
Ainara und Galdea, quasi von den beiden rivalisierenden Clubs an dem Abend, haben wir dann, zwischen den beiden saßen wir dann quasi insgesamt. Und das war schon sehr, sehr schön. War ein toller Abend. Und es war dann so, als ich dann erst so las, so, also es war Krawatten- und Sakko-Pflicht für uns, ne?
Das wiederum fand ich, habe ich mich direkt beschwert drüber. Weil am Anfang dachte ich mir so, okay, deren Regeln respektiere ich. Aber dann haben gar nicht alle Krawatten getragen. Also es war eine inkonsequent angewandte Regel. Das wiederum fand ich dann irgendwie nicht so cool. Aber ist so, wie es ist.
Naja, aber das liegt vielleicht hauptsächlich daran, weil bei den meisten Damen zu Abendkleidern halt Krawatten schlecht stehen.
Naja, aber dann sollte man für alle offen lassen, kommt in Krawatte oder im Abendkleid. So. Also Regeln müssen schon in sich, ich finde Regeln cool und auch gerne strikte Regeln, aber sie müssen schon in sich konsistent sein und sie müssen für alle gleich sein. Ansonsten respektiere ich das weniger. Aber ja.
Ja. Ja, gut. Dann hätten wir beide eventuell wieder die Grundsatzdiskussion geführt, ob es eine gute Idee ist, wenn du heute Abend im Abendkleid zur Athletik gehst.
Vielleicht wäre ich ja nicht im Abendkleid gegangen.
Das weiß ich, aber es wäre vielleicht.
Aber ich möchte es entscheiden, so.
Du möchtest es entscheiden können, okay. Ja. Ja, wir hätten das vielleicht rechtzeitig dann einfach antworten müssen.
Ja. Deswegen, das ist eine kleine Anregung für alle Organisatoren von Vereinen, die hier zuhören. Ja. Regeln für alle gleich oder gar nicht.
Ja. Wobei man im Umkehrschluss auch sagen muss, du sahst herausragend gut aus mit dem Hemd und dem Sack und der Krawatte.
Ja.
Hat dir sehr, sehr gut gestanden.
Ja. Ja, und wie gesagt, dann haben wir angefangen, also dann ging das Spiel los und Athletic hat dann 1-0 gewonnen. Es war sehr, sehr, sehr laut. Also natürlich irgendwie beeindruckend, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, dass das Stadion dann sich irgendwie so ein bisschen verwandelt. Aber um ehrlich zu sein, auch zu laut. Also vor allem dieses Gepfeife, es wurde extrem viel gepfiffen bei jeder Gelegenheit. Das war ohrenbetäubend.
Also ich fand es an, dass das Gepfeife, das galt ja meistens dem Torhüter.
Ja, ja, weil der gewechselt ist von Athletic. Ja.
Genau, aber viel schlimmer war irgendwie an einer Stelle, da war glaube ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter da noch war, ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, aber da fand ich das Pfeifen richtig, richtig, richtig schlimm, wo ich wirklich dachte, huiuiui, weil es auch sehr, sehr lange andauerte und ich hatte mir die ganze Zeit beim Pfeifen schon um dich Sorgen gemacht und als mir dann fast die Ohren wegflogen, habe ich gedacht, also so laut war es, rein von der Lautstärke, gar nicht jetzt was Fansupport, Vergleiche oder sonst was Gedöns, aber es war definitiv das Lauteste, was ich je in einem Stadion wahrgenommen habe.
Dann gab es noch eine Choreografie.
Athleti.
Ja.
Ja. Ja. Nein, ein sehr, 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 sehr schöner Abend. Mit einem tollen Spiel. Klasse Spieler gesehen. Also diesen von San Sebastian, den wie heißt der? Take. Den hätte ich gerne sofort mitgenommen. Der war gut, der hat mir echt gut gefallen. Und wer auch gut war, war dieser Juri, hieß der, glaube ich. Der hatte, das war irgendwie so ein bisschen Jürgen Kohler-Style, so von der Robustheit und so, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Doch mochte das Spiel sehr gerne, auch weil das Spiel selbst nicht herausragend war oder so, ne? Also das muss man auch sagen, gut, das würde Francisco Maturana würde das wahrscheinlich wieder anders beurteilen, aber ich fand das Spiel jetzt recht chancenarm, so ein bisschen.
Ja.
Aber es war natürlich trotzdem mega, mega spektakulär. Ja. Und ja, ich sehe es auch so wie du. Ich brauche definitiv keine Präsidenten-Lounge zum Gucken, aber es war halt auch mal sehr chillig und entspannt, sich keine Birne zu machen zu müssen, ob du mir irgendwie bei 35 Grad im Stadion irgendwie dehydrierst, weil du nichts zu saufen kriegst, weil wir es dort nicht geregelt kriegen oder dort halt wieder mit Bechern nicht klarkommen oder sonstiges. Das war echt total cool. Das ist für mich dann auch einfach eine Erleichterung. Es war von den Spielen, die wir insgesamt gesehen haben, sicherlich eins der Top 5 Spiele, die ich am meisten völlig frei, komplett nur für mich so auch genießen konnte. Mit dir gemeinsam. Weißt du?
Stimmt.
Wobei es ja auch seltener geworden ist, dass wenn wir erstmal unsere Plätze haben, dass ich dann noch aktiv unterstützen muss.
Ja.
Aber auch so das ganze Vorab-Ding und so, das war schon, das hat Spaß gemacht. Hat
wirklich Spaß gemacht. Aber auch da gilt, neben der inkonsistenten Krawattenpflicht, Spielerkreis, nicht nur, also kein Maskottchen, das muss man positiv hervorheben, nicht nur ein Spielerkreis, sondern sogar zwei, einen in der Kabine, den wir sehen konnten über die Bildschirme, die in der Loge aufgehängt waren. Und dann nochmal einen auf dem Platz. Also auch hier kein Lieblingsverein.
Wobei es eine Menge Skurrilitäten gibt. Ja, also mit der ganzen Transferphilosophie hast du ja schon was dazu gesagt. Aber auch insgesamt, dass Pichichi oder dessen Büste quasi, also ein Spieler, der dort der baskische Urspieler von Athletic, wenn man so will, ja, war der erste, der getroffen hat im alten gebauten San Mame 1900, weiß nicht, 12, 13, 14, 15, irgendwann so ist um den Dreh rum, 1922 seine Karriere beendet, 1923 an Typhus gestorben, und ist dann aber nach und nach so zur baskischen Fußball-Ikone auch gewachsen, immer weiter hineingewachsen in diese ganzen regionalen Strukturen hier mit allem drum und dran. Also das, den man immer wieder an Stellen findet, gleichzeitig aber so wie du gesagt hast, immer schon irgendwie dieses Kollektiv hervorgeheben wird. Also es ist jetzt nicht alles voll mit Pichichi-Statuen oder sowas, sondern aber es gibt diese kleine Büste im Stadion und da ist es halt sehr, sehr früh dann Geste gewesen, dass die Vereine, die erstmals dann damals im alten San Mames, aber auch später im neuen San Mames gespielt haben, dass die dann quasi Blumen mit zu der Büste gebracht haben. Also man hat es gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gestern auf dem Trailer sogar kurz gesehen, wer es auf dieser großen Videoleinwand, die draußen auf dem am Stadion angebracht ist, da erzählen sie ja den ganzen Tag so verschiedene 30-Sekünder-Clips, 90-Sekünder-Clips, und da war auch einer wieder über die Historie von Pichichi, und da konnte man sehen, wie der FC Augsburg Blumen an der Büste niederlegt. Also diese Tradition ist noch heute gegeben, und das war etwas, was mich gestern ein bisschen geärgert hätte. Ich hätte gerne Blumen mitgebracht. Wir sind ja eigentlich als Wochenendrebellen auch irgendwo ein eigenes Team, was erstmals hier aufschlägt, also hätten wir da auch Blumen niederlegen müssen. Müssen wir mal nachholen irgendwann.
Ja.
Nein, sehr besonderer Tag, sehr besonderer Abend. Wir sind unfassbar dankbar, dass wir das erleben durften. Alles so wirklich kam für mich auch in meiner ganzen persönlichen Situation zum Moment, wo ich wirklich mal so komplett mit dir weg in anderen Sphären hier war, die letzten 2-3 Tage. Das hat wirklich unfassbar gut getan.
Ja, ich meine, ich muss zwar abends immer noch lernen, aber trotzdem ist das auch für mich kommt zum guten Zeitpunkt.
Ja, nein, also da ziehe ich echt viel Kraft raus. Mhm. Auch wenn danach dann gestern wieder die Suche nach Essen losging.
Ja, das muss echt nicht sein.
Und wir dann nachts
eine Pille nehmen und dann für 5 Tage satt sein, das wäre ideal.
Und dann halt quasi nochmal 1,5 Stunden irgendwie hier durch die Pampa gerannt sind nachts, um dann ganz wochenendrebellisch traditionell mit einer Meckes-Tüte voll Pommes an der Bushaltestelle zu hocken mitten in der Nacht. Das ist schon sehr speziell wieder. Ja. Sehr, sehr speziell.
Ja. Nicht mal vegane Nuggets oder so. Es gibt echt nur Pommes.
Ja. Nein, wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Ja. Ja. Und dann sind wir zurück. Es war, ich denke, 1:15 oder so, würde ich sagen, als ich mich hier aufs Bett geschmissen habe. Und da hast du echt nochmal den Rechner aufgemacht und hast angefangen zu lernen. Ne?
Ja.
Du bist auch.
Ja, morgen muss ich meine Physik-Serie abgeben.
Ja.
Sonst kriege ich die nicht mehr korrigiert. Dementsprechend mache ich die gleich auch noch fertig.
Willst du jetzt nach dem Podcast nochmal lernen?
Morgen früh ist Abgabe.
Ach, morgen früh schon? Ja. Ach du Scheiße. Ja, gut. Dann lass uns mal ein bisschen schneller erzählen. Wir sind danach zurück, wir haben gegessen, wir haben uns schlafen gelegt. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe gefrühstückt, du hast nicht gefrühstückt, du hast länger geschlafen. Dann haben wir einen Arbeitstag eingelegt und hatten eigentlich ansonsten heute keine großen spannenden Termine, außer dass wir dann noch einen Interviewtermin hatten.
Ja.
Ja, was war denn da los? Erzähl mal.
Genau, das war ein Interview mit einer spanischen Zeitung. Und das Ganze war um 17 Uhr, also erst nachmittags. Wir haben dann erst, habe ich gesagt, den ganzen Tag gelernt. Und dann von dort, also von hier, sind wir zum Büro oder irgendwie zum Gebäude, zum Arbeitsgebäude gefahren von Athletic Bilbao und haben uns dort eben mit JournalistInnen getroffen. Es wurden erst Fotos gemacht, wo wir von einem Stier standen.
Ja.
Das war ein wenig skurril. Und wo wir halt überhaupt so posieren mussten, kennen wir ja prinzipiell schon, aber es war trotzdem schon nochmal irgendwie anders.
Das war anders, ja. Es waren auch andere Posen.
Ja, andere Posen, und auch der Fotograf hatte einfach, in der einen Hand hatte er seine Kamera, in der anderen Hand hatte er so ein kleines Licht, wie man dann immer so die Arme halt so bewegt hat, dass er uns irgendwie beleuchten konnte. Das war schon lustig. Und dann sind wir in dieses Gebäude rein. Das war ein extrem spektakuläres Gebäude. Also irgendwie 200 Jahre alt und sehr, sehr hoch. Überall Mosaike und Säulen. Und das war sehr, sehr, ein sehr spektakulärer Arbeitsplatz. Wir wurden dann nochmal rumgeführt nach dem Interview. Da würde ich auch gerne arbeiten an dem Ort.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, das Interview selber war auch ziemlich spannend. Es war so ein spanischer Journalist, der uns eben die Fragen gestellt hat auf Spanisch und eine Dolmetscherin, die das Ganze auf Englisch übersetzt hat und die meine Antworten und also unsere Antworten dann auf Spanisch übersetzt hat wieder. Und es waren viele Bilbao-spezifische Fragen. Also wie hat mir das Stadion gefallen? Wie hat mir das Spiel gestern gefallen? Was sage ich zu dieser Vereinspolitik von Bilbao, dass man sich praktisch nur auf baskische SpielerInnen beruft? Und wie gesagt, da habe ich dann auch diesen Punkt gebracht mit, es war schon, ist schon spektakulär, wie das Stadion dort steht, aber ich hätte echt gern das alte noch gesehen, und das ging denen, glaube ich, ähnlich. Ja, ich habe versucht, eben mein Take zu dieser Vereinspolitik irgendwie klar zu machen, dass ich selber das diese emotionale Verbindung nicht so ganz nachvollziehen kann, aber dass ich es irgendwie respektiere, dass man so strikt sich an die eigenen Werte hält und so konsequent und einem ist mehr oder weniger egal, ist, was andere dazu meinen. Und dass ich das auch eben durch meinen Besuch hier, dass ich da nochmal aus einer ein bisschen anderen Perspektive drauf schaue. Ja, und wir wurden natürlich auch noch über die üblichen Fragen so gefragt, sprich, an wie vielen Orten waren wir schon so und was steht jetzt so für die Zukunft an, was mache ich jetzt gerade? Deswegen, ich bin gespannt, das dann mal zu lesen.
Da haben wir doch einen wunderbar runden Abschluss gefunden.
Ja.
Dass du jetzt noch ausreichend Zeit hast zu lernen, während dein Papsi sich aufs Bett legt und schlafen wird. Wie ein Stein.
Ja, morgen kann ich ja auch ausschlafen.
Ja, das ist richtig. Ich werde dich dann zwar wecken, vielleicht, irgendwann, aber gib du jetzt erstmal Gummi und mach deinen Kram fertig.
Ja.